Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
In einer Welt, die von wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen geprägt ist, wird Bildung zum Schlüssel für gesellschaftlichen Wandel. Aber wie können Schulen, insbesondere Waldorfschulen, junge Menschen auf diese komplexen Realitäten vorbereiten? Willkommen bei TIDE Radio zum Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Am Mikrofon Jean-Pierre Aguiar-Durañona. Heute geht's um Wirtschaft, sozioökonomische Bildung und die Frage, wie Waldorfschulen junge Menschen auf eine vielseitige Welt vorbereiten können. Unsere heutige Gästin, Caroline Kopp, ist Diplom-Ökonomin und hat jahrelang spannende Einblicke in die Welt der Wirtschaft gesammelt. Sie hat an der Börse gearbeitet, Fabriken besucht und als Wirtschaftsjournalistin Erfahrungen gesammelt. Heute teilt sie mit uns, wie sozioökonomische Bildung den Unterricht an Waldorfschulen bereichern kann. Mittlerweile ist Caroline Kopp, und darüber können wir uns wirklich glücklich schätzen, Lehrerin und Medienpädagogin an der Freien Waldorfschule Landsberg am Lech. Außerdem ist sie Beirätin, arbeitet in der Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen, ist Dozentin beim Kasseler Jugendsymposium und engagiert sich in vielen weiteren Bereichen. Willkommen bei Waldorf-Perspektiven, Caroline. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
Caroline, lass uns direkt in die Vollen gehen. Du hast in deinem Vortrag beim Forum Geschichte erwähnt, dass sozioökonomische Bildung an Waldorfschulen oft noch wenig verankert ist. Wie würdest du die aktuelle Situation beschreiben? Wo stehen Waldorfschulen momentan bei diesem Thema und welche Entwicklungen nimmst du wahr?
Ja, vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, denn es ist nicht nur die Lehrerpersönlichkeit, die Ökonomie automatisch ins Klassenzimmer bringt, sondern im Prinzip jeder Mensch wächst auf in von ökonomischen Strukturen durchdrungenen Welten. Ja, also man kann eigentlich selbst als ganz kleines Kind gar nicht anders als teilzunehmen und an ökonomischen Entscheidungen zu partizipieren. Selbst wenn man noch in Windeln liegt, ist man eigentlich schon Teil dieses sich global entfaltenden ökonomischen Systems. Und gleichzeitig gibt es da eine sehr hohe Komplexität der Zusammenhänge durch diese globale arbeitsteilige Ausgestaltung und die Interdependenz von Ökonomie mit Ökologie und Gesellschaft, so dass das für den Einzelnen oft gar nicht durchschaubar ist. Und da ist schon der erste Punkt eigentlich, wo wir jetzt als Waldorfpädagogen ganz besonders und überhaupt als Pädagogen natürlich einen Auftrag haben, denn jede Verstehbarkeit der Welt fördert natürlich ein gewisses Kohärenzsystem, also dieses Grundsystem, dass die Welt sinnvoll ist und als zusammenhängend erlebt wird, was dann im Endeffekt dazu führt, dass man die Welt als verstehbar wahrnimmt, als handhabbar und auch irgendwo sinnhaft, also auch sein eigenes Handeln als sinnhaft erlebt und im Endeffekt dann irgendwann flexibel auf Anforderungen reagieren kann. Ja, man entwickelt eine positive Lebenseinstellung und eine Beheimatung in der Welt. Und da liegt schon mal ein Aufträge von Pädagogik überhaupt, das herzustellen, um dann im Endeffekt eine Mündigkeit zu erreichen. Ziel jeder Pädagogik, die vom Menschen her denkt, ist Mündigkeit. Ja, und eine selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln. Und da ist es ganz erstaunlich, dass gerade der Bereich sozioökonomische Bildung, der für diese Aufgabe enorm wichtig ist, an Waldorfschulen oft, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder vernachlässigt wird. Ich komme vielleicht später nochmal dazu, wie die aktuelle Situation da gerade ist. Wichtig wäre es mir noch zu sagen, was ist überhaupt Mündigkeit in so einer arbeitsteiligen, globalisierten Welt? Und da gibt es doch auch bestimmte Richtungen, die man angehen muss und die sind quasi auch Grundlage dafür, um zu verstehen, wo Waldorf-Schulen vor allen Dingen gerade eigentlich schon einen ganz guten Job machen und wo vielleicht auch noch Entwicklungspotenzial ist. Und aus meiner Sicht ist man mündig in einer arbeitsteiligen, globalisierten Welt, wenn man einerseits selbstbestimmt seine materiellen, seelischen und geistigen Bedürfnisse befriedigen kann, ja, sich dabei nicht zum Beispiel von auf Begierde und Angst zielende Kaufanreize beherrschen lässt und sich gleichzeitig aber auch in den sozialen Prozess der kollektiven Wertschöpfung sinnvoll einbringen kann. Und hier ist sicherlich ein Punkt, wo Waldorfschulen schon einiges richtig machen, durch viele Praktika, durch sehr viel praktische Erziehung, auch gerade in den unteren Klassenstufen. Und zusätzlich kommt zu einer Mündigkeit aber auch hinzu, dass man die sozialen und ökologischen Folgen seiner eigenen Handlungen überblicken kann und sich über das Gesamtgeschehen und komplexe systemische Zusammenhänge auch informieren kann, um dann wirklich fundierte Urteile zu bilden. Und hier ist ein Bereich, wo ich jetzt sagen würde, dass fehlt an ganz vielen Schulen oder es ist zumindest nicht ausreichend vorhanden, dass diese Komplexität des ökonomischen, sozioökonomischen Systems und auch die Überlappungen mit den verschiedenen Fachgebieten wie Ökologie, aber auch Geografie, Politik und so weiter angemessen betrachtet werden und dann auch reflektiert werden, nachdem man beispielsweise ein Landwirtschaftspraktikum gemacht hat oder nachdem man irgendwie viele Praktika durchlaufen hat, viele Erfahrungen gesammelt hat, muss da eigentlich ein reflexiver Teil in der Oberstufe folgen.
Ja.
Und noch zusätzlich vielleicht letzter Punkt, also man muss natürlich auch an diesem übergeordneten Gestaltungs- und Regelprozess irgendwie partizipieren können. Und das bedeutet ganz basal erstmal zum Beispiel Wahlen, sich informieren über das politische Geschehen, was automatisch auch immer sozioökonomische Komponenten hat, aber auch die eigene Mitgestaltung einzel- und gesamtwirtschaftlicher Prozesse und Strukturen. Also wenn ich sozusagen jetzt einer Welt gegenüberstehe, in der wir einen Klimawandel zu verantworten haben, in der wir Lösungen zu finden haben für Ungleichheitsentwicklungen und so weiter, dann muss ich im Prinzip kompetent sein, auch transformativ eingreifen zu können. Und ja, das geht natürlich nicht ohne eine gewisse Mündigkeit in diesem Bereich.
Zum Thema Mündigkeit gehen wir danach nochmal ein bisschen tiefer. Das ist auch ganz gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich würde dir aber ganz kurz zu dem Vortrag zurück. Das passt eigentlich zu das, was du jetzt gesagt hast auch. Also in diesem selben Vortrag hast du betont, dass sozioökonomische Bildung nicht nur Wissen, sondern auch Werte vermitteln sollte. Das klingt für mich sehr im Einklang mit den Idealen der Waldorfpädagogik. Welche Aspekte der Waldorfpädagogik siehst du hier als besonders förderlich, um diese Werte zu integrieren?
Ja, da muss man vielleicht zuerst überlegen, wie entstehen denn überhaupt Werte, wie entsteht Moralität und Ethik im Menschen? Und da geht Waldorfpädagogik ganz besonders davon aus, dass Menschen sozusagen als Individuum mit einer Intention auf die Welt kommen, sich wollend in die Welt hineinbegeben und sich in der Begegnung und der Auseinandersetzung mit Welt in ihrer Individualität realisieren und sich entwickeln. Und da bietet Waldorfpädagogik so per se schon mal ein sehr gutes Grundgerüst, um sich sozusagen immer wieder selber in der Begegnung erleben und seine eigene Moral und Ethik ausbilden zu können. Ja, sei es in der Begegnung mit Natur. Wir haben ganz viele Schulen, die Waldtage anbieten, die Ackerepochen anbieten und so weiter. Ja, und Gartenbauunterricht, was alles dazukommt. Aber auch im Sozialen ein tägliches Aushandeln. Nehmen wir das Sozialpraktikum beispielsweise. Ja, die Begegnung mit der Realität, die dafür sorgt, ja, dass man selber sich in die Welt stellt und sich an der Welt entwickelt.
Mhm. Gut, du hast in deiner Präsentation den Satz formuliert, Wirtschaft prägt unseren Alltag von Grund auf. Warum wird das dennoch so wenig im Unterricht thematisiert? Welche Auswirkungen hat das für Jugendliche, die ohne ökonomische Grundverständnis in die Welt hinausgehen?
Also ehrlich gesagt glaube ich, es ist gar nicht so, dass so wenige Jugendliche ökonomische Bildung bekommen. Gerade an den Regelschulen ist es so, dass dieser Bereich ganz schön ausgeweitet wurde in den vergangenen mindestens 10 Jahren. Und an ganz vielen Schulen, also ich komme jetzt aus Bayern und hier ist das so ein ganz normales Schulfach, an ganz vielen anderen Schulen gibt es das auch mittlerweile als einzelnes Fach, teilweise auch integriert in solche Doppelfächer. Uns heißt es Wirtschaft und Recht, in anderen Fächern teilweise Wirtschaft und Politik und so weiter. Und es ist auch in Sozialkunde verankert und das findet schon statt. Nun ist es aber so, dass wir gerade im ökonomischen Bereich so eine gewisse Besonderheit haben, würde ich es mal nennen. Denn die zugrunde liegende Wissenschaft, also die Ökonomik, Wirtschaftswissenschaft auch genannt, die sieht sich nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön dem Vorwurf paradigmatischer Lehrmethoden ausgesetzt. Da wird gesagt in verschiedenen Publikationen, dass ungefähr 4/5 der Unterrichtszeit in den Studiengängen für eine sehr neoliberal geprägte Theorie verwandt wird. Mhm. Und gleichzeitig gibt es dort Vorwürfe, dass immer noch einzelne Gruppen von Menschen unterrepräsentiert sind, seien es Frauen oder Menschen aus dem globalen Süden, einkommensschwächere Schichten und so weiter. Das heißt, dort wird einerseits, wenn gewisse Gruppen marginalisiert, andererseits wird ein gewisses Bild von Wirtschaft, also wie blickt man auf Ökonomie und wie stellt man ihre Funktionsweise vor, wird einseitig gelehrt. So könnte man es vielleicht formulieren. Und jetzt ist das, weiß nicht, ob man es Problem nennen kann, aber es ist auf jeden Fall eine Gegebenheit, die aktuell in der Welt so ist, dass die Menschen, die Ökonomie studieren, ganz oft beispielsweise in Positionen der Politikberatung kommen oder andere Positionen, wo sie relativ einflussreich sind mit ihren Vorstellungen und natürlich auch mitarbeiten an Curricula für Ökonomieunterricht. Und das heißt so ein bisschen, dass da diese Vorstellung, wie Ökonomie funktioniert und wie wir sie verstehen, diffundiert auch bis in die Schulbücher hinein und in das, was in Unterrichten gemacht wird. Ja. Und das hat zur Folge wieder so eine Performativität, denn das verändert, also unsere Vorstellung davon, wie Wirtschaften funktioniert, verändert, wie wir uns verhalten und wie Entscheidungen getroffen werden. Und das ist vielleicht auch so die Hauptbegründung, warum man sozioökonomische Bildung und sozioökologisch-ökonomische Bildung vielleicht auch plural begreifen sollte und auch wirklich in den Unterrichten neu greifen sollte. Ja, an Waldorfschulen ganz besonders, weil sie hier oft, zu wenig vorkommt, aber auch an Regelschulen, wo sie oft offensichtlich einseitig unterrichtet wird. Und ich habe da einige Beispiele, weil ich einfach selber an zwei Schulen das Fach Wirtschaft und Recht bis zum Abitur unterrichte und eben auch in dem Staatslehrplan sehr tief drin bin. Und das ist etwas, wo der Wirtschaftsunterricht aus meiner Sicht eine deutliche plurale Erweiterung benötigt.
Warum ist sozioökonomische Bildung für dich mehr als nur ein Schulfach? Warum ist sie so essentiell?
Ja, ich denke, man kann Wirtschaft, was ich jetzt unter sozioökonomische Bildung subsumieren würde. Denn wirtschaftliches Handeln ist immer eingebettet in gesellschaftliche und ökologische Strukturen. Und Wirtschaft kann man eigentlich gar nicht unterrichten. Also wenn ein Lehrer in eine Klasse geht, sei es in der 1. Klasse oder in der 12. Klasse, ist es eigentlich gar nicht möglich, dass er nicht zumindest indirekt seine eigene ökonomische Grundhaltung, sein eigenes Verständnis von Ökonomie irgendwie ins Klassenzimmer transportiert und damit auch direkt irgendwie ökonomisch bildend wirksam wird.
Caroline, vorhin hast du gesagt, man kann Wirtschaft nicht unterrichten. Was meinst du genau damit?
Naja, heutige Jugendliche, die wachsen im Prinzip in einer von ökonomischen Strukturen komplett durchdrungenen Welt auf. Es ist gar nicht möglich, nicht an wirtschaftlicher Tätigkeit und ökonomischen Entscheidungen zu partizipieren, nicht mal als kleines Kind. Nehmen wir mal das Beispiel, eine Wasserflasche. Ich gehe ins Geschäft und kaufe mir einfach eine Flasche Wasser. Da bin ich schon involviert, mal nicht nur in die Errichtung eines Gebäudes, was jetzt ein Geschäft geworden ist, und in Arbeitsverträge, die mit den Menschen geschlossen wurden, die dort sitzen, also auch ein rechtliches System, ja, auch ein Kaufvertrag ist schon wieder ein rechtliches System, sondern natürlich in gewisser Weise in die Produktion von Glas aus Sand, wozu Maschinen gebraucht werden, die wiederum aus Metallen gefertigt werden, für die man Elektronik braucht, und so weiter. Ja, also so komplex kann man gar nicht mehr denken, wenn man sich das jetzt alles vorstellen wollen würde, in welchen Prozess man integriert ist, wenn man so eine Flasche Wasser kauft. Mhm. Und das ist für den Einzelnen in der gesamtwirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimension keineswegs mehr durchschaubar. In ja. Teilen überhaupt gar nicht wahrnehmbar. Und was da noch dazu kommt, ist, dass wir in unserer Welt so eine Art, wir nennen es mal, ökonomische Paradoxien haben, die menschheitlich bisher gar nicht aufgelöst werden konnten. Mhm. Das vielleicht zu erklären, diese Paradoxien: trotz zum Beispiel rasant gestiegenem Wohlstand leben immer noch Millionen Menschen in erbärmlicher Armut. Ja. Das ist eigentlich kaum zu verstehen. Und während die materiellen Möglichkeiten der Menschheit immer weiter ansteigen, sterben Tiere und Pflanzen aus, wandelt sich das Klima, versauern die Meere, werden Rohstoffe weitestgehend ohne Beachtung der planetaren Grenzen verbraucht. Ja, also das ist so ein immenser Gegensatz, der überhaupt gar nicht verstehbar ist.
Ja, ja.
Gleichzeitig gesellschaftlich stehen einer Verherrlichung der Wirtschaft, ja, ganz besonders des Wirtschaftswachstums, eine ganz krasse Ablehnung, ja, die haben wir ja auch in Waldorfschulen, eine ganz krasse Ablehnung, dann einem ökonomischen Expertentum, wo man schon das Gefühl hat, da sind Menschen, die sind völlig losgelöst von mir und bestimmen dort eine Außenwelt, die irgendwie zu sein hat. Dem gegenüber steht ein völliges Unwissen darüber.
Ja, ja.
Ja? Und also da irgendwie hinzukommen, das ist natürlich echt eine Aufgabe, ja, für Schulen. Und gleichzeitig ist die Wirtschaftswissenschaft ja selbst wegen paradigmatischer Lehrmethoden in der Kritik, kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Mhm.
Und was man vielleicht auch noch sagen kann, in unserer Gesellschaft gibt es inzwischen markt- und wettbewerbsökonomische Signaturen, die sich bis in den Bildungsbereich hinein ausdifferenzieren. In Form von Individualisierung, Zweckrationalisierung, Ressourcenoptimierung, eine allgemeine Beschleunigung. Also wer Hartmut Rosa gelesen hat, kann da vielleicht was mit anfangen. Ja. Ja. Und bis in schulische Zusammenhänge und unser soziales Leben hinein plastiziert sich das aus.
Ja, 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 das ist echt, echt eine echte Paradoxie, würde man auf jeden Fall auch sagen. Lass uns jetzt an der Stelle in die Praxis gehen sofort. Du betonst oft, wie wichtig pluralistische und dekoloniale Perspektiven in der ökonomischen Bildung sind. Hast du jetzt gerade auch erwähnt. Wie integrierst du das in deinen Unterricht?
Ja, genau. Wir arbeiten ja gerade in einer etwas größeren Gruppe von Menschen in einem Projekt der Pädagogischen Forschungsstelle, wo wir uns vorgenommen haben, ein Curriculum zu entwickeln für sozioökonomische Bildung. Und da haben wir jetzt ein Fundament gelegt von 5 Punkten, die aus unserer Sicht wesentlich sind, um überhaupt dieses Thema Ökonomie im Unterricht plural zu greifen.
Mhm.
Und da ist einmal ein wesentlicher Punkt, dass man immer im Unterricht ein Verständnis von Ökonomie selber mitbringt und auch den Schülern präsentiert, ein Verständnis, das Umwelt und Gesellschaft als wesentliche Grundlagen einbezieht und mit Nachbardisziplinen kollaboriert.
Mhm.
Ja, also Umwelt und Gesellschaft mit einbeziehen, da kann man zum Beispiel arbeiten mit dem Donut-Modell von Kate Raworth und diese planetaren Grenzen. Und also da gibt es ja ganz viel im Moment, das man dort mit hineinbringen kann, aber das einfach auch als eigenes Verständnis von Ökonomie, dass man eben nicht arbeitet mit diesen Marktmodellen, die ganz oft am Anfang von den herkömmlichen Lehrbüchern aktuell stehen, wo all diese Aspekte, wie interagiere ich eigentlich als Mensch mit Welt und Gesellschaft, ausgeblendet werden. Ne? Und ein zweites ist Pluralität in den Analysemethoden und Annahmen. sozusagen auch als Aufforderung zu kritischem Denken, wenn man beispielsweise das Thema Arbeitsmarkt hat, kann man nicht nur, wie es jetzt aktuell in einigen Lehrbüchern getan wird, einen Marktmechanismus voraussetzen und daran irgendwelche Arbeitsmarktbewegungen und Politiken analysieren, sondern da muss man schon dazu sagen, aus welcher Denkschule kommt das, welche gibt es vielleicht noch. Ja, es gibt auch gerade in Lateinamerika zum Beispiel ganz viele tolle ökonomische Schulen, die die ganzen ökonomischen Fragen aus anderer Richtung beleuchten, aus entwicklungspolitischer Perspektive beispielsweise. Dann brauchen wir auf jeden Fall immer wieder die Anbindung an die reale Welt, denn das ist natürlich auch so ein Ding der Ökonomik, dass man ständig versucht, irgendetwas durch Modelle zu erklären, aber dann die Anbindung an das Reale vollkommen verlieren kann.
Ja.
Wenn man sich in solchen Gedankengebilden bewegt. Da ist es natürlich ganz besonders wichtig, gerade für die Schule, Praktika, beispielsweise Schülerfirmen, eigene Erfahrungen sammeln. Ja, wenn man das Thema, ich komme nochmal zurück zum Thema Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt beispielsweise, warum nicht auch medienpädagogische Elemente integrieren, dass man Schüler losschickt und Interviews machen lässt mit Menschen, die wirklich am Arbeitsamt arbeiten, vielleicht auch mit einer Familie, wo jemand den Job verloren hat und so, und das quasi plural beleuchten. Also Pluralität meint in diesem Fall Pluralität der Methoden, also des ökonomischen Denkens, ja, ökonomische Denkschulen plural nebeneinander stellen, um Einseitigkeiten zu vermeiden und andererseits die Pluralität der Welt wahrnehmen. Mhm. Und dann eben die Einbeziehung und Diskussion von Werten, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, da denke ich, das ist ganz wichtig, auch normative Werturteile einzubeziehen in die Diskussion, wie sollte die Welt sein?
Definitiv.
Und nicht die Ökonomik als oder auch die Ökonomie als Gegebenheit darstellen, was auch ganz oft getan wird. Die Welt wird als Gegebenheit, als naturwissenschaftlicher Zusammenhang dargestellt und nicht als etwas, was eigentlich ein menschengemachtes, sich entwickelndes System ist, in das jeden Tag jeder wieder gestaltend eingreift. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu vermitteln. Und natürlich Diversität, Dekolonisierung in ökonomischen Lerninhalten und Unterrichten hat einfach auch damit zu tun, dass wir hier eine wahnsinnig eurozentristische Sichtweise haben.
Ja,
auf all
sowas
das.
Von.
Ja. Und immer noch eigentlich absolut koloniale Strukturen in der Beschaffung unserer Rohstoffe. Man denke jetzt nur mal an die Zutaten für Akkus, die wir alle inzwischen in exorbitanter Menge verbrauchen, kaufen, ohne darüber nachzudenken, woher das Kobalt eigentlich kommt.
Genau.
Und klar, Diversität ist einfach, es ist eine sehr einseitige Darstellung im Moment noch, es sind immer weiße Männer, die irgendwas machen in diesen ökonomischen Modellen. Ja, da kommen, wenn überhaupt, mal Frauen drin vor, aber der Rest der Welt ist ernsthaft marginalisiert.
Ja. Ja. Ein Aspekt, den ich an dieser Art von Pädagogik, also an der Waldorfpädagogik sehr schätze, ist die Praxisnähe vieler Waldorf-Schulkonzepte, etwa durch Handwerksprojekte zum Beispiel. Trotzdem haben wir jetzt bereits festgestellt, dass ökonomische Bildung hier kaum eine Rolle spielt. Oder besser gesagt, nur sehr selten sichtbar ist. Du wiederum hast genau diesen Ansatz der Waldorfpädagogik als Vorteil genutzt, um ökonomische Bildung besser zu gestalten. Welche didaktischen Ansätze und Methoden sind aus deiner Sicht besonders geeignet, sozioökonomische Bildung effektiv zu vermitteln?
Ja, ich denke, wir müssen sozioökonomische Bildung viel umfassender denken. Das ist eigentlich ein interdisziplinäres Fach. Also es ist eigentlich in vielen Fächern vorhanden und kann auch ein eigenes Fach sein, muss aber nicht unbedingt. Und ich denke, ökonomische Bildung beginnt mit Geburt im Prinzip. Und wir haben es da zu tun mit einer Art, so ein bisschen so ähnlich wie bei der Medienpädagogik. Ja, da wird auch gesprochen von einer indirekten Medienpädagogik und einer direkten. Ne? Da sozusagen diese Aufforderung, zum Beispiel im Kleinkindalter die Kinder nicht Medien auszusetzen und vor allen Dingen erzählend zu wirken. Und dann wird ab der ersten Klasse sozusagen gesagt, der Lehrer ist auch ein Medium, ja, und das Medium Schrift wird erlernt, das Medium selber Bilder malen und so. Und so ein bisschen ist es in der ökonomischen Bildung auch. Man hat erstmal eine sehr starke indirekte Wirtschaftspädagogik. Mhm. Das geht erstmal von den Eltern aus, also auch deren eigenes Konsumverhalten, deren eigenes Hineinstellen in die Welt. Wie sehen sie beispielsweise Arbeit? Wie sind sie überhaupt tätig und so? Das nimmt das Kind ja alles wahr, nimmt es auf und ja, wir können, glaube ich, jetzt, wenn man es waldorfpädagogisch begründet, davon ausgeht, dass es auch nachahmt und zumindest diese Vorstellungen in sich verankert. Ja, und dann haben wir aber mit zunehmendem Alter natürlich eine zunehmende Urteilsfähigkeit und Entwicklung immer bewussterer ökonomischer Handlungen und die Fähigkeit, über Ökonomie selber nachzudenken. Mhm. Und das begründet dann natürlich eine gewisse direkte Pädagogik, also Wirtschaft als direkter Unterrichtsinhalt. Und an Waldorfschulen zeigt sich das eigentlich jetzt schon auch ein bisschen so, ohne dass man es je so formuliert hat. denn in Wirklichkeit kommen bei uns Kinder in die erste Klasse und finden hauptsächlich Naturholzmöbel vor. Sie schreiben irgendwie mit Wachsmalblöckchen, die aus nachhaltigen Betrieben gefertigt sind, ja, schon auch die Schulhefte und so. Das sind alles im Prinzip indirekte ökonomische Setzungen.
Ja.
Na, also eine indirekte Wirtschaftspädagogik, denn sie nehmen das mit allen Sinnen wahr. Sie sehen den Lehrer, wie fällt der sich, wenn der jetzt in der ersten Klasse auftaucht und morgens erstmal irgendwie eine Spezi, ein Liter Spezi aus der Plastikflasche trinken würde, dann wäre da auch was angelegt. Bei uns ist es ja glücklicherweise so, dass die meisten Lehrer dann irgendwie einen Kräutertee dabei haben.
Deswegen gehen einfach lieber Fritz.
Ja, aber es macht einen Unterschied. Und dann kann man aber schon auch sagen, zu etwas diese direkten Begegnungen mit Welt, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, so eine Ackerepoche oder Hausbauepoche, dann aber auch spätestens ab der vierten Klasse gibt es ja so etwas, was früher mal oder teilweise immer noch Heimatkunde-Epoche genannt wird, was man jetzt vielleicht Ortskunde nennen könnte oder so, wo man schaut, welche Infrastruktur gibt's denn in meiner Umgebung, welche Handwerksbetriebe sind dort, wie arbeiten die Leute, wie leben die Leute, man könnte sie vielleicht auch Epoche nennen, gemeinsam leben, arbeiten und wohnen oder so.
Ja.
Und da wird doch schon ganz viel entdeckt, was meine nähere Umwelt zumindest, also was da ausgestaltet ist und was Menschen dort entwickeln.
Hm.
Ja, und das ist in Bewegung. Das nehmen Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse schon sehr deutlich wahr, dokumentieren das. Und spätestens ab der sechsten Klasse kommen natürlich vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaftsgeschichte einiges dazu. Wenn man dort beispielsweise das Römische Imperium anschaut, da hat man ganz viele Punkte von Infrastruktur, ja, Aquädukte und so weiter. Ja, ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen. Und spätestens in Klasse 8 haben wir eine sehr ausdifferenzierte wirtschaftshistorische Ausbildung. Dort geht es im Prinzip in Klasse 7 und 8 um das Ankommen in der Welt, um das Verstehen der jetzigen Welt, in der ich mich befinde. Und das soll ja zumindest so die Auffassung der Waldorfpädagogik mit der 8. Klasse ein Ziel sein, in der Welt wirklich anzukommen und sie denkend durchdringen zu können. Das wäre vielleicht auch so ein erster Block, den man dann setzen könnte, so von Klasse 6 bis 10 würde ich das fast sehen, dass man dort unter anderem einen Schwerpunkt in Wirtschaftsgeschichte hat, aber auch praktische Dinge, wie zum Beispiel Praktika, aber auch sowas wie Berufsbildung, Finanzbildung und sowas, das kann schon auch vorkommen im Unterricht. Aber auch Grundbegriffe. Also was ist denn überhaupt Wirtschaft? Warum ist sie relevant? Und wie bin ich denn darin verwoben? Also Stichwort so ein bisschen, kenne deine eigene Wirtschaft. Ja, was sind denn die Grundlagen, die Sektoren, die Wirtschaftsobjekte? Wie ist das Recht aufgebaut? Und das kann man alles integrieren, entweder in Sozialkunde, Geschichte, Geografie oder man macht halt ein eigenes Fach dafür. Es ist ja im Moment auch ein bisschen mehr Raum durch den Lehrermangel. Ja. genau, und darauf aufbauend kann man dann natürlich ab Klasse 11 zum Beispiel dazu übergehen, die Kernprobleme unserer Zeit zu beleuchten und auch die Frage stellen, wie Wirtschaft denn eigentlich gestaltet werden sollte. Und da sind wir wieder bei den normativen Werturteilen. Und da ist es sicherlich wichtig, also ab Klasse 11 auch solche systemischen Interdependenzen zu analysieren, ja, internationale Verflechtungen, geht einher natürlich auch mit politischer Bildung, aber auch Probleme, die auch wieder in verschiedenen Fächern auftauchen können, beispielsweise Umwelt, Ungleichheit, Lösungsansätze dafür. Ne, auch die Frage, was wäre denn eine Ökonomie für eine bessere Welt? Welche Ideen gibt es schon dazu? Und eben vor allen Dingen wahrscheinlich in Klasse 12 politisch-ökonomische Systeme, deren Geschichte und politische ökonomische Theorien und deren Geschichte, die nebeneinander stellen und eben pluralen Zugang finden.
Ja, verstehe. Du hast das aber auch sowas auch in der Art gemacht mit einer Klasse, oder? Also wenn ihr eigentlich auch so Firmen gegründet habt und so, oder? Wie war das?
Ja, genau. Also an der Schule in Landsberg am Lech bin ich Klassenbetreuerin der 10. Klasse und betreibe dort mit meiner Klasse aktuell ein Schülerfirmenprojekt. Ich weiß aber auch von anderen Schulen, dass sie das tun. Ich habe beispielsweise eine sehr nette Kollegin in Gröbenzell, die macht das schon seit ein paar Jahren. Die haben sogar zwei Schülerfirmen dort. Und das ist eine Möglichkeit, um eben zumindest diesen betriebswirtschaftlichen Teil, aber auch das eigene Erleben, ja, woher bekomme ich denn Rohstoffe, wie kann ich denn etwas fertigen, ja, was sind denn Kosten und welche Art von Werbung möchte ich eigentlich machen?
Also
ja.
Warte, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ihr habt auch die Firmen gegründet, also von also alle Schritte gegeben, sind die aktiv oder war das alles so fiktiv?
Nee, die ist aktiv, die Schülerfirma, also meine Schüler möchten jetzt gerade einen nachhaltigen Schulpullover für alle Waldorfschulen herstellen.
Nice.
Ja, also sie haben sich überlegt, eigentlich vor dem Hintergrund, dass wir im Unterricht uns gekümmert haben um textile Kette und befragt haben, woher kommen denn die ganzen Rohstoffe, was ist eigentlich dieses Müllproblem, was wir dort mit der Kleidung haben und wir eben schon ab der 9. Klasse im Prinzip solche Lieferketten auch verfolgt haben, sind sie auf die Idee gekommen, wenn man etwas ändern will in der Welt, ist es doch meistens an einem selbst, irgendwie etwas zu tun. Ja? Und man kann nicht erwarten, dass sich etwas ändert, wenn man selber eben nichts tut. Und die Zeiten rufen schier dazu auf, dass wir alle irgendwie uns beteiligen. Und so kamen jetzt im Rahmen einer Facharbeit zwei Zwölftklässler auf die Idee, wir könnten bei uns eine Schülerfirma integrieren in die Schule, weil es das lange nicht gab. Und haben ein Konzept ausgearbeitet und das haben sie dann mir, weil sie bei mir Facharbeit geschrieben haben, übergeben mit der Bitte, dass wir das jetzt austesten in Klasse 10.
Toll.
Und da haben sie eben dieses Konzept mit den Zehntklässlern dann zusammen entwickelt und die Schülerfirma dann den Namen gegeben, It's Up to Us. Also es ist an uns, ja. So heißt ja. Die Firma. Und die haben sich jetzt vorgenommen, weil wir nur so, ja, wir hatten vor ein paar Jahren mal so Schulpullis, die irgendwie günstig waren und so komisch bedruckt mit dem Schullogo. Und da haben sie sich vorgenommen, sie entwickeln sozusagen diese Marke Up to Us, um andere Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass es was zu tun gibt in der Welt und gleichzeitig einen Schulpullover zu haben. Und den lassen sie jetzt nachhaltig fertigen. In einem Betrieb in Portugal einerseits, also für die Menschen, die einen neuen Pulli brauchen, ne, in relativ hochwertiger Qualität.
Schick mal einfach den Link danach, dann können wir das auch hier auch verlinken.
Ja, aber es kommt noch ein bisschen besser, weil also sie besticken dann diesen Pulli selber, einerseits mit diesem Logo und andererseits aber auch mit den Koordinaten der jeweiligen Schule. Also es gibt sie jetzt im Moment nur für unsere Schule, aber soll jetzt ausgeweitet werden. Und dann hat man hinten sozusagen den Schulnamen und die Koordinaten von der eigenen Waldorf-Institution drauf. Und man kann aber auch dieses Logo als Patch kaufen, wenn man schon einen Pulli hat und keinen neuen also neuen Textilmüll sozusagen in die Welt bringen möchte. Wenn man da was hat, dann kann man sich das dann auch selber drauf nähen.
Super.
So im Moment die Idee, wir sind mal gespannt, was die Kundschaft dazu sagt.
Klingt super gut, also klingt super spannend auf jeden Fall. Da frage ich mich, wie können Themen wie Steuersysteme oder ja nachhaltige Wirtschaft den SchülerInnen verständlich gemacht werden, ohne sie zu überwältigen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach für einige eine Überwältigung ist, oder?
Ja, es gibt einfach verschiedene Blickrichtungen auf, wie sollte Wirtschaft sein und wie funktioniert sie aktuell. Und man kann einerseits natürlich immer gucken, wie funktioniert sie aktuell. Also Steuersystem ist jetzt zum Beispiel einfach da. Ja. Man muss es eben auch so darstellen, dass es von Menschen gestaltet ist. Ne? Man kann sich die Grundfunktionen natürlich einfach angucken mit den Schülern und kann dann natürlich gucken, welchen Hintergrund hat das denn? Oder auch das Rechtssystem. Ja, ich hatte gestern gerade mit der Abi-Klasse so ein interessantes Gespräch über das Schuldrecht, also wie Kaufverträge eigentlich ausgestaltet sind im Gesetz, ne, im BGB gestaltet sind. Und da sagte dann auch ein Schüler, ja, das ist ja ganz interessant eigentlich, weil man geht ja immer davon aus, dass alle Menschen hier versuchen, das Maximum für sich selber rauszuholen. Und man muss ständig irgendwie solche, also wir haben lauter solche Regeln, die dafür sorgen, dass man beschützt wird vor den anderen.
Ja.
Und
ja,
das könnte natürlich jetzt in der Planwirtschaft ganz anders sein. Das könnte auch es gibt ja viele Möglichkeiten, das einfach anders zu gestalten, ne? Wenn man jetzt in Gemeinwohlgedanken denkt oder assoziatives Wirtschaften oder so, ja, Commons beispielsweise, wie müssen denn die Regeln da sein? Und das kann man natürlich mit den Schülern auch einfach mal durchspielen.
Ja.
Also und vor allen Dingen ab Klasse 12 ist es, glaube ich, auch echt wichtig, da mal so eine Geschichte der ökonomischen Theorie
definitiv
zu machen. Ja. Und das tatsächlich mal nebeneinander zu setzen. Es gibt ja alles Mögliche, ja, von Ecological Economics über feministische Wirtschaftstheorien. Es gibt Institutionenökonomie, Entwicklungsökonomie und zig Blickrichtungen, die aber so jetzt erstmal nie erwähnt werden. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, ja, dass man nicht diesen Ansatz der Pluralität als Vorwand nimmt, um ein Paradigma durch ein anderes zu ersetzen.
Ja.
Ich glaube, das passiert manchmal schon auch ganz schnell, ja, dass Menschen so eine gewisse Vorstellung haben, wie wäre es denn besser? Also wie könnte man diese Welt denn verbessern? Ne? Und dann sozusagen durch eine vorgegebenen Pluralismus, ja, ein Nebeneinanderstellen von eins, zwei Dingen und dann sozusagen eine dritte Variante, die dann viel besser ist als der Rest, um die Schüler in diese Richtung zu bewegen. Und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht als besonders plural an und auch nicht als Grundlage für ein differenziertes Urteil.
Nee, klar.
Also da müssen wir dann schon wirklich darauf achten, dass wir wirklich die Denkrichtungen in ihrer Pluralität wertfrei nebeneinander stellen.
Ja, das ist auch sehr entscheidend. Und eine Frage, die daran anknüpft, ist, wie kann verhindert werden, dass sozioökonomische Bildung auf, sagen wir mal so, pragmatische, aber oberflächliche Inhalte reduziert wird? Weil das macht mir manchmal Angst, ne, dass das einfach in der Oberfläche bleibt.
Ja, das ist ganz sicher oft so. Also, und wenn man jetzt mal hier diese Regelschulbücher anschaut, wird alles sehr an der Oberfläche behandelt und didaktisch reduziert und dafür aber trotzdem wahnsinnig viel Stoff durchgenommen. So erscheint es mir. Und da ist es dann vielleicht doch gut, Schwerpunkte zu setzen, ja, multi- und interdisziplinär zu arbeiten und dann vielleicht auch wirklich eine Konferenzarbeit zu machen, so wie es jetzt eigentlich auch mit den Mediencurriculum oder Mediencurricula an vielen Schulen geschehen ist, dass man sich hingesetzt hat mit den Kollegen von Klasse 1 bis 13 und überlegt hat, okay, wo ist dieses Thema drin? Ja. Deswegen machen wir eigentlich jetzt auch dieses Curriculum, um auch mal aufzuzeigen, wo sind denn eigentlich schon überall ökonomische Inhalte? Ja, wo sind wir denn schon indirekt oder direkt tätig in diesem Bereich und wie kann man das verzahnen? Und das muss ein bisschen so ein durchgängiges Unterrichtsprinzip werden. Das ist ein bisschen analog wie Medienpädagogik oder auch Sexualpädagogik. Das taucht halt immer wieder überall auf, weil man es eigentlich gar nicht umgehen kann. Mhm. Und da wird es wohl die Aufforderung an die Schulen sein, sich in Konferenzarbeiten zusammenzusetzen, ein Bewusstsein im Kollegium dafür auszubilden, welche Aufgabe man da eigentlich hat, mhm, und wie sehr man selber in diesem sich regional, national und global entfaltenden ökonomischen System integriert ist. Mhm. Ja, und da geht, also dieses System reicht ja von Ressourcenentnahme über Verarbeitung, Verteilung, Konsum bis hin zu Abfallentsorgung. Und da sieht man eigentlich auch schon die Bandbreite der möglichen Integrationen, mhm, und sich da hinzusetzen und dann für jede Schule sozusagen individuell zu gucken, wo haben wir dort Anknüpfungspunkte? Wo wollen wir vielleicht mehr Präsenz darauf legen? Kann man vielleicht mal eine Projektwoche noch dazu machen? Und haben wir vielleicht auch jemanden, der gerade im Oberstufenbereich dann auch fundierte Epochen geben könnte in diesem Feld? Weil da ist es, denke ich, schon auch in Klasse 11 und 12 sicherlich sinnvoll, dann das mal abzukoppeln von anderen Fächern und tatsächlich 2-3 Wochen das als vertieften Unterrichtsinhalt auch zu haben für die Schüler. Die Schüler, die fordern das auch ein. Also das begegnet mir unter anderem auch bei dieser tollen schulübergreifenden Konferenz, das Jugendsymposium in Kassel beispielsweise. Das war jetzt gerade wieder, war auch zum Oberthema Reichtum divers. Mhm. Und ich hatte dort wieder einen Kurs. Und es kommt so oft zurück von Schülern unterschiedlichster Schulen, dass diese Themen überall zu kurz kommen, dass sie eigentlich unglaublich gerne mehr darüber wissen würden einerseits und auch andererseits sich unglaublich gerne darüber austauschen würden.
Ja.
Einfach um selber sozusagen sich heranzutasten. Also, wie ist denn meine Rolle? Wie hängt das denn alles zusammen? Und wenn wir ehrlich sind, die meisten Erwachsenen in unserer Gesellschaft haben gar keine Vorstellung über diese Komplexität der Zusammenhänge von sozialen Strukturen, ökologischen Strukturen und der Ökonomie, die dort eingebettet ist in all das. Also allermeisten Menschen reflektieren das gar nicht.
Ja, nee, das stimmt. Ich bin da auch nochmal bei dem Thema Pluralismus ein bisschen da auch hängen geblieben. Siehst du auch Risiken in der Vermittlung ökonomische Bildung, insbesondere im Hinblick auf ideologische Einseitigkeit?
Ja, große Risiken, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen ähnlich wie im Politikunterricht. Da gibt es ja auch den sogenannten Beutelsbacher Konsens, an den sich ökonomische Bildung genauso wie politische Bildung zu halten hat. Und da gibt es eben drei gemeinsame Grundsätze, auf die man sich mal geeinigt hat. Das ist einerseits ein Überwältigungsverbot. Also es ist nicht erlaubt, die Schülerinnen und Schüler mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinungen zu überrümpeln, mhm, und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Und das ist so im Prinzip die Grenze zwischen politischer Bildung oder in diesem Fall eben ökonomischer Bildung und Indoktrination. Ja, denn jede ökonomische Bildung ist in Wirklichkeit natürlich auch in gewisser Weise eine politische Bildung.
Ja, schon, und klar.
Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss natürlich auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Hier haben wir natürlich eine kleine Herausforderung, weil ich habe das ja vorhin schon erwähnt, dass in der Wirtschaftswissenschaft selbst die Kontroverse gar nicht so groß ist, also zumindest nicht im ökonomischen Mainstream. Gibt eine Kontroverse, insbesondere seit der Finanzkrise 2008, und es gibt zahlreiche Forderungen für mehr Pluralität in diesem Studienbereich oder in diesem Wissenschaftsbereich. Und das muss man natürlich schauen, wie kann man das in den Unterricht bringen, dass das deutlich wird und eben nicht diese paradigmatische oder dogmatische Haltung dort weitergeben. Und der Schüler muss natürlich auch in der Lage sein, seine eigenen Interessen wiederzufinden. in dem Unterricht. Und da kann ich jetzt mal ein Beispiel geben aus einem aktuellen Schulbuch. Also es läuft jetzt zwar gerade aus, aber im Moment ist es noch aktuell, jetzt gerade für das Abitur dieses Jahr. Das Buch für das Fach Wirtschaft und Recht am Gymnasium. Und das Kapitel 1 fängt zum Beispiel an mit dem Thema Beschäftigung und Einkommen. Und da geht es um den Arbeitsmarkt und da wird gesagt, der Arbeitsmarkt ist im Prinzip ein Markt wie der andere, nur werden hier nicht Güter, sondern die Arbeitsleistung gegen Entlohnung getauscht. Wie auf jedem Markt bilden Angebot und Nachfrage den Preis, der am Arbeitsmarkt als Lohn bezeichnet wird. Und da kann man dann das natürlich einfach so hinnehmen und unterrichten, aber da würde man sozusagen ein neoliberales Modell von Angebot und Nachfrage auf einen Pseudomarkt, einen Arbeitsmarkt einfach übertragen, ne? Also ja, auf verschiedene Felder der Untersuchung übertragen und daran analysieren. Und da kann man jetzt natürlich ganz einfach mal die Frage stellen, ist das so, dass Angebot und Nachfrage mit Blick auf Arbeit einen Preis bestimmen? Gibt es nicht eine wahnsinnig hohe Nachfrage beispielsweise nach Pflegekräften? Und wie ist denn deren Preis?
Genau.
Wodurch wird denn dieser Preis in Wirklichkeit bestimmt? Und da kommt man, glaube ich, ganz schnell dahin, dass Ökonomie so eigentlich nicht funktioniert, sondern dass da Machtstrukturen im Hintergrund laufen, die bestimmte Dinge befördern, andere eben nicht befördern. Ja, und das sind alles menschliche Ausgestaltungen, die ganz viel auch eben mit Einfluss und Macht zu tun haben. Mhm. Und das mit den Schülern zu besprechen, ist natürlich immanent wichtig, denn sonst setzt sich ja ein Weltbild direkt wieder weiter fort, was zu den Problemen führt, die wir jetzt sehen. Ja. Und man kann sicherlich zu Recht fragen, wie es auch einige Schüler tun, ist denn die Leistung beispielsweise eines Bankmanagers so viel mehr wert als beispielsweise diejenige eines Krankenpflegers oder Altenpflegers, der morgens um 6 Uhr da seine Schicht beginnt und möglicherweise 18 Stunden sich um andere Menschen kümmert? Ja, ja, oder eines Lehrers, kann man ja auch sagen.
Ja, kann man auf jeden Fall auch sagen. Ne? Ich meine. Mhm.
Genau. Ja. Und ja, deswegen, ich denke, da ist eine große Gefahr dafür, dass man eigene Haltung oder auch unreflektierte Haltungen transportiert und deswegen auch meine Forderung nach einer sehr hohen Pluralität, dass man sich selber klar wird, wie kann man diese Dinge anders noch betrachten, wie werden sie auch betrachtet und das nebeneinander stellen und den Schülern die Möglichkeit geben, Dinge immer wieder aus verschiedenen Blickrichtungen zu betrachten und auch selber Erfahrungen zu machen, um ihre eigene Moralität in diesen Bereichen auszubilden.
Mhm, ja, ja. Ich durfte einen Aufzug aus einem Aufsatz von dir lesen, der demnächst im Sammelband von Philipp Kleinfächer beim Welz Verlag Anfang 2025 erschienen wird. Der Text trägt den Titel Sozioökonomische Bildung eine Kernaufgabe. Beim Lesen habe ich den Begriff Mündigkeit mitgenommen. Darüber haben wir uns schon am Anfang unterhalten. Und du hast das schon definiert. Da frage ich mich, welche Kompetenzen sollten SchülerInnen erlangen, um mündig und handlungsfähig zu sein? Hast du da auch, sagen wir mal so, 3 konkrete Kompetenzen, die unbedingt ja brauchen?
Ja, einerseits hat man natürlich diese Verstehbarkeit von Welt, ne, dass man sich selbst in einer verstehbaren Welt empfindet und ein Kohärenzgefühl ausbildet, um flexibel auf Anforderungen reagieren zu können. Ich glaube, das ist heute ganz, ganz besonders wichtig, diese ganze sozioökonomische Transformation, sozioökologische Transformation, von der überall gesprochen wird, die erfordert ja eine gewisse Flexibilität und eine, ja, man nennt das Future Literacy, dass man sozusagen auf Anforderungen jedes Mal wieder positiv und neu reagieren kann. Ja, und dass man in der Lage ist, kreativ zu denken, mit einer positiven Lebenseinstellung auch Lösungen zu finden. Dieses Lösungsorientierte, das spricht natürlich hauptsächlich für mehr Projektunterricht, würde ich sagen.
Ja.
Und eben auch, was dazu kommt, ist eben dieses sich informieren können über wirklich systemische Zusammenhänge. Wenn man das nicht versteht, dann versteht man ja gar nicht, was die Aufgabe ist. Und da ist es so eine Mischung aus Medienpädagogik einerseits, ne, dass man in der Lage ist, überhaupt Informationen auch zu finden, zu bewerten und ja, so. Definitiv. Und andererseits sie in solche komplexen Zusammenhänge zu setzen, wie beispielsweise die Nutzung von Pestiziden in der Landwirtschaft. Was hat das für Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, auf die Gesundheit der Böden, wiederum auf das Klima, auf die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel im Supermarkt kaufen, dann konsumieren? Ja, das sind komplexe Systeme, einerseits Ökosysteme, andererseits soziale Systeme und dann auch noch eben diese ökonomischen Systeme mit Kaufanreizen und so weiter und Verteilungsmechanismen, die alle ineinander greifen. Und sich dort wirklich informieren zu können und diese Dinge denken zu können, das ist unsere Hauptaufgabe, diese Urteilsfähigkeit durch die Schulung des Denkens. Mhm. Und dann natürlich eine weitere Kompetenz ist sicherlich, sich dann ausdrücken zu können. Wer dort partizipieren möchte, Dinge auch ergreifen möchte, braucht natürlich die Fähigkeit, sich selber in die Welt zu stellen, kommunikativ, aber auch im Tätigsein. Und da ist Waldorfpädagogik natürlich schon an sich diejenige Pädagogik, die das im Blick hat. Ja. Also dieses Ausbilden von Gefühl, Denken und Wollen. Diese ganzheitliche Betrachtung des Menschen ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung, die sich jetzt auch überall anders außerhalb von Waldorf irgendwie zeigt. Ich nenne mal als Beispiel die Inner Development Goals, die gerade weltweit hier diskutiert werden, wo immer mehr Firmen mitmachen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das sind sozusagen Ziele, die aufgestellt wurden, die es zu erreichen gilt für Individuen, um überhaupt sowas wie Sustainable Development Goals, also SDGs, realisieren zu können als Menschheit. Also man braucht eine gewisse kognitive Fähigkeit, man braucht aber auch eine Beziehung zur Welt, zur Umwelt, zu anderen Menschen. Man muss soziale Kompetenzen haben, die eine Zusammenarbeit möglich machen. Man muss handeln können. Ja. Ne? Dafür braucht es Mut, Kreativität, Optimismus, fällt einem eine ganze Latte von Dingen ein. Und man muss trotzdem die ganze Zeit irgendwie mit sich selber auch in Beziehung sein. Ja. Ja, man muss eine gewisse Offenheit haben, Lernbereitschaft, eine Selbsterkenntnis und eine Gegenwärtigkeit, eine Präsenz in seinem Dasein. Sonst nimmt man ja diese ganzen Dinge nicht wahr.
Ja, das stimmt.
Und das ist natürlich, würde ich sagen, ein Kernanliegen der Erziehung, Menschen zu helfen, gerade diese Vereinnahmung, die auch durch die Außenwelt passiert, auch im Ökonomischen vor allen Dingen passiert, ja, wenn man nur mal Werbung betrachtet, dieses Spiel mit Begierde und Angst, ja, umgibt uns überall und macht uns im Prinzip, wenn wir diese Fähigkeiten nicht ausbilden, einfach zu hilflosen Konsumenten. Und das gilt es natürlich einfach denkend zu überwinden, denkend, fühlend und handelnd zu überwinden. Und da liefert Waldorfpädagogik an sich, denke ich, ein gutes Grundgerüst, was dann vor allen Dingen in dem reflexiven Bereich noch verstärkt werden kann.
Mhm. Caroline, mit Blick oder mit einem Blick in die Zukunft, was ist deine Vision für sozioökonomische Bildung an Waldorfschulen in den nächsten 10 Jahren? Oder sagen wir mal so, wenn du morgen eine Waldorfschule gründen würdest, wie sähe dein Traumcurriculum für sozioökonomische Bildung aus? Welche Elemente der Waldorfpädagogik würdest du dabei unbedingt beibehalten? Und auch welche nicht?
Ich finde, da ist schon ganz vieles vorhanden. Ne? Und man muss jetzt sich einfach mal angucken, was ist denn vorhanden und was kann integriert werden und wo fehlt denn was? Also Ziel muss eine selbstbestimmte Persönlichkeit sein, die eben in dieser arbeitsteiligen, globalisierten Welt sich zurechtfinden kann. Und da fehlt aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so viel bei Waldorfschulen. Ne? Es ist das, was bereits getan wird, vor allen Dingen in den unteren Klassenstufen, also Erziehung zu sozialer Kompetenz, Erziehung zur Beziehung zu sich selbst, Individualität fördern, Begegnung mit Welt fördern. Das alles ist ja schon da im Prinzip. Also was ich verstärken würde, wäre vor allen Dingen die historische Komponente, dass man vor allen Dingen im Bereich Geschichte mehr auch wirtschaftlich denkt, ne, und das ab Klasse 6 im Prinzip wirklich auch bewusst tut. Es kommt ja teilweise echt schon drin vor, aber wenn man es bewusster tut, kann man damit sicherlich einiges erreichen und dann eben in der Oberstufe wirklich weiterhin darauf achten, dass dort diese Praktika in ausreichendem Umfang stattfinden. So etwas wie Schülerfirmen, den Kindern ermöglicht wird, auch Auslandsbegegnungen und trotzdem dann zusätzlich Inhalte, vor allen Dingen in der Oberstufe, wo diese Erfahrungen und dieses eigene Tun dann auch wirklich auf eine kognitive Ebene gehoben wird und dieses Systemische, was das Ökonomische hat, eben ausgebildet wird.
Mhm. Im Vorgespräch hast du so inspirierend erzählt, warum du deine sichere Top-Position auf dem freien Markt hinter dir gelassen hast, um einen komplett neuen Weg einzuschlagen. Wie wir eben gehört haben, packst du richtig an, um das Thema Wirtschaft im Waldorf-Curriculum voranzubringen und das mit großem Erfolg. Aber auch wie das Thema an Regelschulen vermittelt wird, siehst du kritisch. Wenn du einen Satz in die Köpfe der alle BildungspolitikerInnen pflanzen könntest, was würdest du sagen?
Oh je. Krasse Frage.
Die Bühne gehört dir.
Ja, ich denke, wir müssen uns überlegen, welche Form von Gesellschaft und Welt wir als Gemeinschaft möchten. Und ich glaube, da kann man jetzt den Politikern wenig Sätze in die Köpfe pflanzen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe vor dem Hintergrund der bestehenden Herausforderungen. Ja, man kann jetzt heute, glaube ich, nicht mehr guten Gewissens behaupten, dass man mit dem uns zur Verfügung stehenden Lebensraum einfach wahllos umgehen kann. Also wir können nicht einfach Ressourcen beispielsweise aus der Erde holen, wie wir möchten.
Ja.
Wir können auch nicht leugnen, dass wir eine angemessene Verteilung haben oder dass es irgendeine Berechtigung dafür gäbe, dass einige Menschen mehr und andere weniger haben, wenn man das jetzt an der Leistung festmacht. Also natürlich, in gewissem Spielraum schon, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Es gibt eigentlich keine Begründung dafür, warum eine Krankenpflegerin oder ein Mensch, der anderweitig sehr wichtige Arbeit für die Gesellschaft leistet, warum der so viel weniger verdient als jemand anders oder auch weltweit einfach eine absolute Ungleichverteilung herrscht. Ja, ja. Und da müssen wir uns, glaube ich, einfach als Gesellschaft diese Frage stellen, was wollen wir denn, was Schüler und Schülerinnen in der Schule lernen und zu was möchten wir sie befähigen? Und wenn wir sie zu Unmündigkeit befähigen wollen und zu es geht immer weiter, so wie es jetzt ist und wir haben hier einen Kampf, jeder gegen jeden und der Stärkste gewinnt, ja, dann ist es vielleicht gut, das so weiter zu vermitteln. Aber wenn wir das eben nicht möchten, sondern wirklich auf der Suche nach Lösungen sind und wirklich Menschen zu Mündigkeit erziehen möchten, ja, vor dem Hintergrund eines humanistischen Menschenbildes, dann sollten wir eben die Dinge, die wir vorhin besprochen haben, einfach mit einbeziehen.
Ja. Ja. Ich hab dich schon einiges gefragt heute und das Einzige, was ich dich noch nicht gefragt habe, fällt mir jetzt gerade ein und damit schließen wir einfach unser Gespräch. was willst du denn mit deiner Arbeit erreichen, für dich persönlich und für die Gesellschaft?
Ich möchte mit meiner Arbeit erreichen, dass ich Menschen helfe, sich zu entwickeln, ihre Individualität zu entfalten und sich selbstbestimmt in die Welt stellen zu können. Ja, und eben eigentlich genau dieses Kohärenzgefühl zu entwickeln. Ja, ich empfinde die Welt als verstehbar, als handhabbar und sinnhaft und habe eine positive Lebenseinstellung und kann mich hier beheimaten und tätig werden. Das ist im Prinzip das Erste, was ich mit meiner Arbeit jeden Tag tue, das zu versuchen. Und gleichzeitig eben habe ich die ganze Welt irgendwie im Blick und sehe, dort ist ein von niemandem designtes und niemandem so geplantes, aber trotzdem sich rasant entfaltendes ökonomisches System, was sich über die ganze Welt bis in den letzten Quadratzentimeter erstreckt. Und das ist einfach in der Verantwortung jedes Einzelnen, erstens das zu erfassen und zweitens mitzugestalten. Und um da sinnvoll gestaltend tätig zu sein, braucht es eben eine gewisse Grundbildung. Und ich habe selber Ökonomie studiert und habe danach auch in Bereichen gearbeitet, die einfach Ökonomie in der Welt sind, ja, im Moment, wie sich Ökonomie in der Welt aktuell darstellt, entfaltet, ne, und auch in Bereichen, die eben nicht gerade gemeinwohlorientiert sind, und habe das alles gesehen und dann auch irgendwann entschieden, ich möchte das so nicht mehr. Und deswegen bin ich an der Schule, habe nochmal studiert und auch viel, viel Arbeit auf mich genommen. Ich verdiene jetzt deutlich weniger als vorher und habe deutlich mehr Arbeit, aber es macht mir Spaß. Und ich habe eine sinnvolle Tätigkeit.
Caroline, du hast uns heute mitgenommen, nicht nur in die Theorie, sondern in eine Vision, wie Bildung sein könnte. Bildung, die uns nicht nur Wissen vermittelt, sondern uns zeigt, dass wir alle GestalterInnen der Welt sind. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr aus diesem Gespräch etwas mitnehmt, dann vielleicht diesen Gedanken, die Wirtschaft soll nicht ein System sein, das über uns bestimmt. Sie soll das sein, was wir bewusst gestalten. Genau hier soll die sozioökonomische Bildung im Kontext der Waldorfpädagogik ihre Stärke entfalten. Sie soll jungen Menschen nicht nur Wissen über ökonomische Zusammenhänge vermitteln, sondern sie auch dazu befähigen, kritisch zu denken, soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen und die Welt aktiv und nachhaltig mitzugestalten. Danke, Caroline, für deine Zeit und deine Leidenschaft und danke auch, dass ihr dabei wart.
Danke auch.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episoden, alle anderen, findet ihr zum Nachhören auf eure Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram und Facebook zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in die Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.